Wie gestaltet sich mein persönlicher Weg zur finanziellen Unabhängigkeit? In diesem Video spreche ich über meine aktuellen Gedanken zu diesem Thema und ich zeige euch außerdem auch ein paar aktuelle Zahlen zu meiner finanziellen Entwicklung. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt und auf diesem Kanal findest du ausführliche Analysen und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Um das Thema Peer-to-Peer-Kredite soll es heute nur sehr indirekt gehen, denn ich möchte heute mal in diesem Video eine Videoreihe aufgreifen, die ich vor genau einem Jahr hier auf YouTube gestartet habe. Und zwar trägt diese den Titel Projekt 2x – Mein Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Ich werde jetzt gleich in der Infobox schon mal die Playlist dazu verlinken, da kannst du gerne mal reinschauen, falls du dich insgesamt für diesen Themenkomplex der finanziellen Unabhängigkeit interessierst. Auf der einen Seite finde ich, dass es dort mit die persönlichsten Videos auch von mir gibt, wo ich zum Beispiel auch über meine fristlose Kündigung von vor 2,5 Jahren gesprochen habe. Es gibt aber auch sehr interessante Interviews und Gesprächspartner, zum Beispiel Vincent von Freaky Finance oder auch Florian Wagner von geldschnurrbart.de. Schau also gerne mal rein, wenn du ein bisschen mehr außerhalb von diesem Peer-to-Peer-Kosmos von mir sehen und hören möchtest. Heute möchte ich hingegen mal ein Update zu meiner persönlichen Entwicklung im Jahr 2020 veröffentlichen und mal schauen, inwieweit ich der finanziellen Unabhängigkeit schon einen Schritt näher gekommen bin oder auch nicht. Zunächst würde ich dafür erstmal ganz kurz definieren, wofür steht überhaupt Projekt 2x. Der Hintergrund hinter diesem Modell ist der, dass es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten gibt zu definieren, ab wann man eigentlich diesen Status der finanziellen Unabhängigkeit erreicht hat. Und bei mir persönlich ist es so, dass ich es so definiere, wenn die Kapitalerträge aus meinen Vermögenswerten, und dazu zähle ich persönlich bei mir die drei Säulen Mieteinnahmen, Peer-to-Peer-Zinsen und Dividenden, wenn die Kapitalerträge aus diesen drei Säulen über einen geglätteten Zeitraum von 12 Monaten doppelt so hoch sind wie meine Gesamtausgaben, die ich zum Leben benötige, dann habe ich den Status der finanziellen Unabhängigkeit erreicht. Und insofern steht 2x eigentlich nur für den Faktor, also dass nämlich meine Einnahmen aus Kapitalerträgen doppelt so hoch sind wie meine Ausgaben. Das also so ein bisschen um diesen Termini Projekt 2x zu erklären. Ohne große Vorrede würde ich sagen, binde ich jetzt hier mal eine Grafik ein im Video und wir schauen uns das Ganze mal an, wie sich mein Faktor in den letzten 2 Jahren, insbesondere aber auch im Jahr 2020, entwickelt hat. Wir sehen in der Grafik, ich führe diese Statistik seit September 2018. Ich habe natürlich im Vorfeld auch schon immer mal meine Einnahmen aufgelistet und auch meine Ausgaben dokumentiert. Allerdings, und das werden wir dann später auch noch sehen, wenn wir detaillierter auf die Ausgabenposten bei mir schauen, was ganz wichtig zu bewerten ist, erfordert es natürlich ein gewisses Tracking und dass man seine Ausgabenposten insbesondere auch sehr genau aufgliedert. Und in dieser sehr detaillierten Form mache ich das eben erst seit September 2018, ist in gewisser Weise also die notwendige Bedingung, um überhaupt so eine Analyse durchzuführen. Wir sehen das Delta, das bezeichnet im Endeffekt die monetäre Differenz in dem jeweiligen Monat, sprich Kapitalerträge auf der einen Seite, das sind die Einnahmen, und die Ausgaben, die Gesamtausgaben dann auf der anderen Seite. Der Faktor, der gibt hingegen das Verhältnis zwischen den Kapitalerträgen und den Gesamtausgaben an, denn natürlich kann es immer auch sein, dass Einnahmen, Ausgaben auch sehr dynamisch nach oben oder auch nach unten gehen können und entsprechend ist dieser Faktor, wo ich ja auf dieses 2x hinaus möchte, der ist dann halt nochmal eine etwas andere Kennzahl im Hinblick oder im Vergleich zu dem rein monetär betrachteten Delta. Und dann haben wir noch auf der rechten Seite eine Spalte, dort gibt es den Trend der letzten 12 Monate. Natürlich, wenn wir das jetzt sehen, die ersten 11 Monate wurde immer nur der Durchschnitt gebildet, aber die Zahlen darunter, also ab dem 12. Monat, werden immer nur die vorangegangenen 12 Monate betrachtet. Und wir können hier zum Beispiel sehen, jetzt im August 2020 betrug mein Faktor lediglich 0,42%, ist jetzt der niedrigste Wert in den letzten 2 Jahren. Insgesamt sehen wir, dass es von der Entwicklung her zu Beginn eigentlich relativ ausgeglichen gewesen ist. Das heißt, seit September 2018 hatte ich eigentlich mehr oder weniger schon meine kompletten Ausgaben durch meine Kapitalerträge gedeckt. Im Mai und Juni bin ich sogar zweimal über einem Faktor von 1,25 gewesen. Das ist für mich auch in dem Hinblick ganz wichtig, denn natürlich muss man auch überlegen, das sind alles Bruttoangaben. Und natürlich auf Kapitalerträge fallen natürlich auch Steuern an. Und insofern, wenn man hier eigentlich ganz konkret und genau sein möchte, ist ein Faktor von 1,25, 1,3 nötig, um eben hier auch die steuerlichen Abzüge mit zu berücksichtigen in diesem Cashflow-Modell. Und insofern wäre das eigentlich so ein Zielwert, wo man sagt, man ist eigentlich bei plus minus null, wenn man diesen Wert von 1,25 bis 1,3 erreicht. Heute wollen wir aber mehr so ein bisschen diese Entwicklung genauer hinterfragen, die ich jetzt eigentlich in dem letzten Jahr vollzogen habe und warum meine Einnahmen jetzt eigentlich auch sehr stark oder mein Faktor sehr stark jetzt in diese tiefroten Zahlen abgerutscht ist. Und dafür schauen wir uns im Einzelnen mal an, woher eigentlich meine Einnahmen gekommen sind auf Kapitalertragsseite, aber auch welche Faktoren die Ausgaben deutlich haben ansteigen lassen. Wir fangen mal mit den Einnahmen an. Insgesamt habe ich 57% meiner Kapitalerträge in diesem Jahr durch meine Immobilie generiert. Ich hatte ja auch in einem Video dazu, was ich vor kurzem veröffentlicht habe, auch schon mal ein bisschen geschildert, dass es jetzt für mich meine zweite Neuvermietung mit dem Haus gewesen ist. Aktuell ist es so, dass ich nicht das Optimum bis jetzt in diesem Jahr herausgeholt habe. Mir fehlen vom Juni 2020 noch 2/3 von der Kaltmiete. Ich bin aber ganz guter Dinge, dass das bis Ende des Jahres noch reinkommen wird. Im Juli 2020 hatte ich kompletten Leerstand. Dort wurde viel gemacht, am und im Haus musste viel kernsaniert werden. Und dann natürlich auch parallel auch schon die Suche nach Nachmietern. Und dann ab Mitte August habe ich es dann geschafft. Und ab dem 15. August, ziemlich genau, habe ich dann neue Mieter auch in der Immobilie, das heißt plus minus fehlen mir eigentlich 2 Monatsmieten aktuell und das macht sich dann natürlich auch so ein bisschen bemerkbar. Für mich persönlich ein schöner Bonus, ich konnte jetzt die Immobilie an die neuen Mieter für eine Netto-Kaltmiete die Netto-Kaltmiete ist jetzt 40 Euro höher als noch bei den Vormietern. Dann Peer-to-Peer-Kredite haben knapp 26% meiner Kapitalerträge in diesem Jahr ausgemacht. Auch hier ist ein rückläufiger Trend zu beobachten bei den Einnahmen. Ich hatte es auch im Monatsrückblick zuletzt schon mal dokumentiert. Es waren jetzt im August nur noch 76 Euro. Das war der niedrigste Wert für mich persönlich seit März 2018. Warum ist das Ganze so? Natürlich zum einen meine gezielte Reduktion meiner Peer-to-Peer-Investments seit März diesen Jahres und auf der anderen Seite aber auch Portfolio Pro von Bondora, was sehr stark jetzt ins Negative abgerutscht ist. Im letzten Jahr hatte ich teilweise noch Zinseinnahmen von über 300 Euro. Jetzt im August war es ein negativer Rekordwert mit negativen Nettozinsen in Höhe von 105 Euro. Und dann kommen wir abschließend noch zu den Dividenden, die in diesem Jahr 17% meiner Kapitalerträge ausmachen. Hier muss ich sagen, auf jeden Fall eine schöne Entwicklung, die sich hier beobachten lässt. Ich habe mal nachgeschaut, 2019 insgesamt haben Dividenden nur 7% meiner Kapitalerträge ausgemacht. Und insofern ein schönes Signal, dass es auch hier weiter nach oben geht und dass die Abhängigkeit nicht mehr so ganz eindeutig bei der Immobilie ist, sondern dass es sich dann auf mehreren Schultern schön verteilt. Und eine letzte Anmerkung und eine letzte interessante Zahl noch auch für den Einnahmenfaktor oder für die Einnahmenseite. Ich habe mal geschaut, was waren eigentlich meine monatlich durchschnittlichen Einnahmen durch Kapitalerträge. Und da muss ich sagen, dass ich in diesem Jahr aktuell 30% pro Monat unter den Kapitalerträgen vom letzten Jahr, von 2019, liege. Das heißt, da merkt man schon, dass Peer-to-Peer natürlich so ein bisschen rückläufig ist, aber auch insbesondere, weil die Immobilie natürlich der größte Einnahmenfaktor auf Kapitalertragsseite ist, dass 2 Monatsmieten da auch schon ordentlich ins Kontor schlagen und insofern 30% weniger auf der Einnahmenseite in diesem Jahr verglichen zum Vorjahr. Dann kommen wir mal auf die Ausgabenseite zu sprechen und hier sehen wir schon ein etwas bunteres Bild im Vergleich zu den Kapitalerträgen. Wir haben meine Immobilie, die in diesem Jahr 9% meiner Ausgaben ausgemacht hat. Also da wurde auch schon ein bisschen investiert, was man so daraus ablesen kann. Wir haben Fixkosten und variable Kosten, die bei 13 bzw. bei knapp 11% liegen. Hier muss ich sagen, insgesamt gab es eigentlich monetär, wenn ich mir das Ganze auch anschaue, eine sehr geringfügige Veränderung oder eigentlich so gut wie keine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, eine Lifestyle-Inflation oder so, ich glaube, das habe ich eigentlich in den letzten Jahren immer auch gut hinbekommen, das zu vermeiden. Auf der Fixseite natürlich so klassische Sachen wie die Miete, auf der variablen Seite alles so Essen, Unterhaltung, Freizeit, Urlaub. Also ja, da kann ich auch mal sagen, ich bin grundsätzlich jemand, der schon immer mal schaut, wo gibt es auch mal ein gutes Angebot. Aber wenn es in den Urlaub geht, da knausere ich eigentlich nur ungern, weil alles, was so mit Reisen, mit Erlebnissen zu tun hat, da muss man nicht unbedingt, finde ich, auf den letzten Cent schauen. Ja, dieses Jahr schöne Erlebnisse gehabt in Marokko noch vor der Covid-Zeit oder dann jetzt auch zum Beispiel vor kurzem die Italien-Rundreise. Aber wir wollen nicht abschweifen. Das ist auf jeden Fall die Fixkosten, die variablen Kosten bin ich auf jeden Fall so auch in dem monetären Bereich absolut zufrieden, so wie die Ausgabenseite sich hier gestaltet. Dann haben wir die Kreditkosten mit ca. 16% bei mir auf der Ausgabenseite. Darunter fällt zum einen die Tilgung für die Immobilie. Ich habe die Rate in diesem Jahr um 50 Euro angehoben. Und auf der anderen Seite dann auch noch die Tilgung für meinen privaten Konsumkredit, den ich vor 2,5 Jahren sehr günstig aufgenommen habe, um hier so ein bisschen am Peer-to-Peer-Hebel, den Peer-to-Peer-Hebel zu betätigen. Da habe ich jetzt Halbzeit insgesamt von der Tilgung. Das lief über 5 Jahre glatt und damit habe ich jetzt so die Hälfte auch getilgt und die Hälfte der Laufzeit ist jetzt rum. Jetzt kommen die zwei Posten, die aus meiner persönlichen Sicht die interessantesten sind. Und zwar zum einen die GKV, die gesetzliche Krankenversicherung, und auf der anderen Seite Tax, also meine steuerlichen Ausgaben. Fangen wir mal an mit den Versicherungsbeiträgen für die Krankenkasse. Hier könnte man, wenn man es ganz genau nehmen will, eigentlich FGKV schreiben, denn ich bin freiwillig gesetzlich krankenversichert, hat jetzt in diesem Jahr 12% ausgemacht. Hier muss man erstmal sagen, ich habe meine Kündigung ist jetzt ungefähr 2,5 Jahre her und ich hatte im Anschluss dann überlegt, was macht man als nächstes und dann zu Q4 2018 dann auch angefangen, meine Selbstständigkeit anzumelden und habe dann im Hintergrund versucht, meine Selbstständigkeit aufzubauen, mich zu etablieren mit diversen Projekten. Und während dieser Zeit ist noch bis Juni 2019 sind meine Krankenkassenbeiträge durch das Arbeitsamt übernommen worden und ich konnte dann mich in der Zeit eben auf die Selbstständigkeit konzentrieren und das im Hintergrund aufbauen. Das ist jetzt im Juni 2019 ausgelaufen und wenn wir uns auch nochmal diese Tabelle anschauen, dann erkennt man auch, dass hier so ein bisschen so auch dieser Knackpunkt begonnen hat, wo mein Faktor dann auch gesunken ist. Ich habe dann natürlich in der Folge erstmal nur den Mindestbeitragssatz gehabt. Das waren dann um die 200 Euro. Und jetzt ab Oktober diesen Jahres muss ich dann schon über 500 Euro monatlich für die Krankenversicherungsbeiträge bezahlen. Das muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Das kann theoretisch noch auf bis zu ca. 730 Euro hochgehen. Das Problem, was hier so ein bisschen mit reinkommt aus meiner Sicht, ist, dass eben nicht nur meine Einnahmen als Selbstständiger gewertet werden, sondern eben auch meine Kapitalerträge. Das heißt, alles, was ich mit der Immobilie an Geld verdiene, alles, was ich über Peer-to-Peer-Zinsen reinbekomme, was ich an Dividendenerträgen habe, was ich durch Aktienverkäufe habe, all das wird mit berücksichtigt und bewertet für meinen Krankenkassenbeitrag und insofern ist er auch schon etwas höher, als er nach meinem Geschmack sein sollte. Natürlich habe ich mich damit befasst, als Selbstständiger ist es nicht vielleicht auch sinnvoll, in die private Krankenversicherung zu wechseln. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es das momentan nicht ist, einfach weil ich in meiner Selbstständigkeit nach genau 2 Jahren einfach immer noch nicht weiß, wo genau führt mich der Weg hin, werde ich das weiter durchziehen und für mich ist persönlich die Perspektive in 5, 10 oder in 20 Jahren und darüber hinaus ist für mich ehrlich gesagt noch ungewiss und deswegen gehe ich jetzt momentan nicht diesen Schritt in die private Krankenversicherung. die aus meiner Sicht, nach meiner persönlichen Recherche auch nicht das Nonplusultra sein muss. Natürlich hat man jetzt ein bisschen besseren Planungshorizont, hätte je nachdem, wofür, für welches Paket man sich entscheidet, sicherlich auch konstant niedrigere Ausgaben, vielleicht in einem Bereich von 400 Euro, je nachdem, was man alles abdecken möchte. Aber ich habe mich aufgrund der Ungewissheit momentan einfach auch, wie es auch in Zukunft weitergehen wird, ob man sich vielleicht auch im Ausland irgendwo mal denn niedersetzen wird und dann vielleicht auch mit einer anderen Art der Versicherung spielt, möchte ich mir das momentan nicht antun, hier an dieser Stellschraube zu drehen. Es ist natürlich in meinem Hinterkopf, aber deswegen bleibe ich weiterhin freiwillig, gesetzlich krankenversichert und muss dann eben auch die Pille schlucken, dass dann entsprechend hohe Beiträge auch von mir verlangt werden aktuell. Und dann haben wir den Bereich Steuern. Die machen momentan 39% bei mir aus. Darunter fällt zum einen natürlich mal so eine kleine steuerliche Beratung, aber im Endeffekt ist ein Großteil die Steuererklärung, für die ich in diesem Jahr ca. 2.500 Euro bezahlt habe. Ich musste Einkommenssteuer nachzahlen im mittleren vierstelligen Bereich und die Vorauszahlungen aktuell, das ist immer quartalsweise, aber wenn man es jetzt auf einen Monat runterrechnet, liegen die Vorauszahlungen bei mir auch schon bei etwas über 600 Euro und das schlägt sich dann eben auch schon in diesem Cashflow-Modell sehr, sehr ordentlich ins Kontor. Deswegen meine abschließenden Gedanken jetzt mal dazu, wie sich die finanzielle Unabhängigkeit bei mir momentan entwickelt. Ich merke auf jeden Fall, dass die Selbstständigkeit ihren Preis hat, vor allen Dingen auch im Hinblick auf das Erreichen der finanziellen Unabhängigkeit. Wir sehen das, ich binde das jetzt nochmal ein, die Grafik, bis Juni 2019 hatte ich eigentlich schon eine sehr ausgeglichene Bilanz. Das heißt, ich war eigentlich schon an diesem Stadium, dass meine Kapitalerträge so hoch waren, dass sie meine Ausgaben abgedeckt haben. Warum gibt es jetzt den Trend nach unten? Natürlich, auf der einen Seite, meine Einnahmenseite bei den Kapitalerträgen ist jetzt monatlich um 30% gesunken. Das spielt natürlich mit rein. Aber natürlich sehen wir auch gerade die Ausgaben, insbesondere auch die steuerlichen Vorauszahlungen und die Krankenkassenbeiträge, die schlagen sich bei mir schon sehr, sehr ordentlich nieder. Insgesamt machen die jetzt momentan einen Betrag von etwas über 1.100 Euro aus. Und wenn ich jetzt einfach mal überlegen würde oder dieses Szenario aufmachen würde, was würde passieren, wenn ich vielleicht meine Selbstständigkeit aufgeben würde? Wenn ich sagen würde, ich gehe zurück ins Angestelltenverhältnis, dann würden diese steuerlichen Abzüge bzw. auch die Versicherungsbeiträge für die Krankenkasse, die würden ja dann über meinen Lohnzettel abgeführt werden. Und als Folge könnte ich quasi alles, was ich an Einnahmen habe, vorausgesetzt, es gibt wirklich wieder diesen Faktor 1, den ich auch schon so bis Sommer 2019 hatte, dann kann ich dieses Geld eben unmittelbar und sofort in meinen Vermögensaufbau investieren und bin dadurch eben noch schneller oder kann ich noch schneller diese finanzielle Unabhängigkeit dann erreichen. Das heißt, kurzfristig betrachtet ist es auf jeden Fall der schnellere Weg, um den Faktor nach oben zu treiben, weil so bin ich in diesem Cashflow-Modell sehr stark gefangen und natürlich können diese Vorauszahlungen auch mit steigenden Einnahmen, können diese natürlich sich auch weiter steigern, ebenso auch wie die Versicherungsbeiträge. Und insofern ist es sehr schwer, in diesem Modell diesen Faktor dann auch nach oben zu treiben, selbst wenn ich es jetzt schaffe, noch mehr Einnahmen zu generieren, ja, und die dann letztlich auch irgendwie in den Kapitalmarkt wieder einbringen zu können. Ich will euch auch mal einen Einblick geben, wie sich momentan meine Einnahmensituation gestaltet in der Selbstständigkeit. Ich habe jetzt in diesem Jahr, in 2020, durchschnittlich 2.000 Euro brutto verdient. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wenn ich diese steuerlichen Vorauszahlungen habe, wenn ich die Versicherungsbeiträge habe, wenn die ganzen Privatausgaben hinzukommen, die fixen Kosten, die variablen Kosten, dann ist es am Ende des Tages eigentlich ein Nullsummenspiel. Ja? Und das heißt, wenn man es jetzt positiv sehen möchte, könnte man sagen, okay, ich schaffe es eigentlich, in manchen Monaten mehr, in manchen weniger, von meiner Selbstständigkeit zu leben und damit auch meinen Unterhalt zu finanzieren. So, und das ist auf jeden Fall erstmal was Positives, gerade dadurch, dass ich erst 2 Jahre in der Selbstständigkeit aktiv bin. Aber natürlich sieht man jetzt auch schon so ein bisschen die Wolken am Himmel, denn langfristig kann ich auf dieser Basis auf jeden Fall nicht meinen Vermögensaufbau weiter vorantreiben. Denn woher soll das Geld kommen? Ja, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Und natürlich muss ich als Selbstständiger auch nochmal anders denken bezüglich der privaten Altersvorsorge. Und deswegen ist es eben auch wichtig, Überschüsse zu erzielen, die ich dann wiederum in den Kapitalmarkt investieren kann, um einfach besser auch abgesichert zu sein, wenn wir jetzt in einen Zeitraum von 20, 30, 40 Jahren denken. Aktuell ist es so, dass ich 1.000 Euro an den Kapitalmärkten jeden Monat investiere und natürlich über diese Rechnung kann man jetzt sehr schnell nachvollziehen auch, dass meine Einnahmen aus der Selbstständigkeit dafür nicht ausreichen. Das heißt, ich verwende momentan meine Cash-Reserven und natürlich ist das langfristig betrachtet nicht nachhaltig. Ich gehe an die Substanz ran, ich fresse meine Cash-Reserven auf. Deswegen mein Credo auf jeden Fall, ich muss weiter Gas geben, weiter in der Selbstständigkeit pushen und versuchen hier über meine Projekte auch meine Einnahmen zu erhöhen. Finanzielle Unabhängigkeit, das sind für mich nicht ein Termin, es sind zwei Begriffe. Es ist die Finanzen, es ist aber auch die Unabhängigkeit und ich betrachte es gerne auch mal separat. Und ich merke auf jeden Fall, dass ich in der Selbstständigkeit diesen Aspekt der Unabhängigkeit, des Zeitmanagements, der freien Zeiteinteilung, dass ich das auf jeden Fall wertschätze und dass es ein sehr hohes Gut ist. Und ich kann mir noch schwieriger vorstellen, jetzt wieder zurück in so ein Corporate-Modell zu gehen, aber es gibt es eben nicht zum Nulltarif. Und deswegen muss ich einfach entsprechend noch mehr Gas geben und noch mehr Mehrwert in meinen Projekten liefern, damit sich die Einnahmen dann folglich auch erhöhen. Aber Geduld ist, glaube ich, ebenfalls eine gute Tugend, die hier angewendet werden sollte. 2 Jahre, das ist ein überschaubarer Zeitraum und ich persönlich bin erstmal zufrieden mit dem, was ich bis hierhin erreicht habe. Aber selbstredend, es ist und darf noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein.